Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Eigentlich wollte er Dirigent werden oder zumindest Fußballprofi. Stattdessen wurde Norbert Lammert Politiker. 37 Jahre gehörte er dem Deutschen Bundestag an, davon 12 Jahre als Parlamentspräsident. Hochgeschätzt von allen Parteien für Fairness wie für Witz. Heute leitet er die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Lammert.
Guten Morgen, Frau Timm.
Herr Lammert, lassen Sie uns zu Beginn einen kurzen Blick werfen ins britische Unterhaus, wo Mr. Speaker John Bercow ja alles dran setzt, ein bisschen Struktur in die Brexit-Debatten zu kriegen. Berühmt sind seine Order-Rufe. Sie hatten ja eine ähnliche Aufgabe und ich frage mich, ob Sie, wenn Sie auf Mr. Speaker schauen, womöglich auch erleichtert sind, dass Sie es in Anführungsstrichen nur mit dem deutschen Parlament zu tun hatten.
Jedenfalls sind mir die Vorzüge des deutschen Parlamentarismus gegenüber dem viel gerühmten historischen Vorbild Großbritannien gerade in den letzten Jahren besonders deutlich geworden. Eine so unglaublich freundlich formuliert unauffällige Rolle, wie sie das britische Parlament unmittelbar vor und unmittelbar nach der Brexit-Entscheidung gespielt hat, wäre im Deutschen Bundestag völlig unvorstellbar.
Sie meinen, Sie haben es vertrödelt?
Absolut.
Mhm. Und fühlen Sie mit Mr. Speaker, wenn er da so steht und ja manchmal auch um Fassung dringt, das mit Vergnügen, aber auch um Fassung dringt?
Naja, wenn man den britischen Parlamentarismus nicht erst seit der Brexit-Debatte beobachtet, und etwa mal vor Ort in der berühmt-berüchtigten Prime Minister's Question Time gewesen ist, dann weiß man, das ist großes Kino. Und auch im Sinne der Inszenierung von Auseinandersetzungen, die enorm spontan wirken, aber ziemlich gut vorbereitet sind. Und mancher Schlagabtausch, der sich durchaus um wichtige Sachverhalte dreht, hat mit dem Vorführeffekt im wörtlichen und übertragenen Sinne des Wortes mindestens so viel zu tun wie mit dem Bemühen um Aufklärung eines komplizierten Sachverhaltes.
Jetzt hatten wir gleich zu Beginn einen echten Lammert. Norbert Lammert ist unser Gast. Wie wir fairer streiten können, das ist eines der Themen, die ihn heute umtreiben. Den früheren Bundestagspräsidenten, der die Konzertsäle immer so attraktiv gefunden hat wie die Plenarsäle. Und über all das wollen wir mit ihm reden nach Good Times mit The Pepperpots. 3 Legislaturperioden und damit rekordverdächtige 12 Jahre lang war Norbert Lammert Präsident des Deutschen Bundestages. Heute leitet er die Konrad-Adenauer-Stiftung und widmet sich der Debattenkultur, die ja oft keine mehr ist, sondern eher Beschimpfung, Verachtung und Hass. Ein Beispiel, die Grünen-Politikerin Renate Künast hat von einem Gericht jetzt schriftlich, dass sie Hasstiraden gegen sich hinzunehmen habe. Herr Lammert, können wir das einfach nicht mehr vernünftig miteinander streiten?
Jedenfalls wollen wir es nicht mehr oder nicht mehr in der Weise, wie uns das über lange Zeit ganz selbstverständlich vorkam. Das, was die veränderten technischen Möglichkeiten der Kommunikation an Veränderungen mindestens befördert, vielleicht auch bewirkt haben, wird man nur schwer für eine Errungenschaft halten können.
Aber Menschen posten ja, wenn Sie sagen technische Errungenschaften, Menschen posten ja, was sie einem anderen Menschen wahrscheinlich denn doch nicht frei ins Gesicht sagen würden. Lässt sich dagegen überhaupt was tun? Denn eine digitale Sprachpolizei wollen wir ja wahrscheinlich alle nicht.
Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass das, was jenseits technischer Kommunikation an Beleidigungen, Verleumdungen, Verdächtigungen nicht erlaubt ist, deswegen erlaubt sein soll, weil es im Schutz anonymer technischer Instrumente stattfindet.
Haben Sie einen Vorschlag, was man tun könnte? Ich meine, man kann Facebook und Co. nicht abschalten. Nicht mehr.
Nein, aber man kann, und im von Ihnen genannten Fall ging es ja auch um die Identifizierung derjenigen, die sich auf diese unsägliche Weise jenseits aller, auch bei großmöglicher Interpretation sachlichen Auseinandersetzung äußern, dass man sie identifiziert und dann in ähnlicher Weise zum Gegenstand von, in diesem Fall, Beleidigungsverfahren macht, wie das bei jeder normalen schriftlichen oder mündlichen Kommunikation ganz selbstverständlich der Fall wäre.
Verrohte Sprache, Herr Lammert, macht Sie das noch fassungslos? Ich meine, in 37 Jahren Politik hat man ja auch allerhand erlebt.
Ja, aber das, was in den sozialen Netzen zu beobachten ist, erlebt man eben ja interessanterweise weder auf der Straße noch in Elternversammlungen und schon gar nicht in Parlamenten. Deswegen macht mich, wenn überhaupt, fassungslos, dass jemand ernsthaft glaubt, dass es dort aber doch akzeptabel sei, obwohl die gleichen Leute gar nicht auf die Idee kämen, sich in gleicher Weise etwa in einer Elternversammlung oder in einer Vereinssitzung, ob im Schrebergarten oder im Fußballverein, zu äußern.
Heißt, jeder nimmt sich selbst zu wichtig und wir hören einander weniger zu, als es womöglich mal war.
Na gut, also jeder nun auch wieder nicht. Verallgemeinerungen sind ja bekanntlich fast immer falsch. Wir reden auch hier über eine massenhafte Verbreitung von extremen Minderheitspositionen oder Äußerungen, deren Auffälligkeit ja gerade darauf beruht, dass sie durch einen leichten und kostenlosen Klick in beliebiger Weise verbreitet werden können.
Okay, wenn die Minderheit so laut ist, heißt das ja auch, die Mehrheit ist zu leise.
Das ist ganz sicher, jedenfalls im Ergebnis so. Mindestens müssen sich diejenigen, die sich über eine solche Entwicklung zu Recht beklagen, die Frage gefallen lassen, warum sie dieses Erscheinungsbild mehr oder weniger kampflos, sprachlos Minderheiten überlassen.
Kampflos, sprachlos, Herr Lammert, ich habe mir neulich fast ein bisschen Sorgen um Ihren Optimismus gemacht. Ich habe einen Essay von Ihnen gelesen, da stand doch tatsächlich der Satz drin, etwas schlicht Vernünftiges zu sagen, ist beinahe eine Garantie dafür, nicht wahrgenommen zu werden. Wie viel Resignation schwingt damit?
Ich habe den Satz nicht resignativ gemeint, aber als eine Tatsachenfeststellung, der bislang übrigens noch niemand widersprochen hat. Die allermeisten.
Ich habe nur zitiert.
Eben. Aber die allermeisten nehmen den Satz mit einer Mischung aus Verblüffung und Zustimmung auf und sagen, ja, so ist es leider.
Aber Sie versuchen ja auch, dagegen zu wirken, eben auch jetzt in Ihrer neuen oder nicht mehr ganz so neuen Aufgabe in der Konrad-Adenauer-Stiftung, ist ein Thema, die Verrohung von Sprache. Was glauben Sie denn, können Sie da wirklich tun? Denn meistens sind ja die Leute, die Ihre Argumente hören, sowieso schon Ihrer Meinung.
Bei Letzterem bin ich nicht ganz sicher, weil man die Frage, wen man mit welcher Bemerkung über welches Medium erreicht, ja so genau, in aller Regel jedenfalls, nicht nachprüfen kann. Aber auch dafür gilt der gerade zitierte Satz, je schlicht vernünftiger das ist, was man gesagt hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es viele erreicht hat. Denn es wird nicht transportiert. Transportiert wird das, was auffällig, was übertrieben, was laut, was schrill ist und nicht das, was ruhig, was überlegt, was nicht scheinbar sonderlich originell ist.
Norbert Lammert ist unser Gast, 1948 geboren in eine Handwerkerfamilie in Bochum. Vater Bäckermeister, 7 Kinder waren Sie zu Hause. Herr Lammert, da muss schwer was los gewesen sein.
Naja, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, ja.
Haben Sie die ersten heftigen Debatten am Abendbrotstisch erlebt?
Nein, eigentlich nicht. Richtig ist, dass vor allen Dingen durch das ehrenamtliche kommunalpolitische Engagement meines Vaters nach meiner Erinnerung eben am Mittags- oder Abendtisch Politik früher und häufiger eine Rolle spielte, als das vermutlich in den meisten anderen Familien der Fall ist. Also aber dass es große und schon gar heftige Auseinandersetzungen gegeben hätte, daran kann ich mich jetzt...
Ach, hören Sie, eine 9-köpfige Familie, die zofft sich doch mal. Es muss ja nicht immer um Politik gehen.
Ja gut, das ist wohl wahr.
Wie ist denn das, wenn eine 9-köpfige Familie auf Reisen geht? In Ferien zum Beispiel.
Ja, das hat dann auch selten, wenn überhaupt, je stattgefunden. Die 7 Kinder waren doch erkennbar in zwei Gruppen sortiert. Die ersten vier waren von mir altersmäßig angeführt in relativ kurzen Abständen zwischen 1948 und 1954 geboren, sozusagen die Vorhut. Und dann gab es eine mehrjährige Pause und dann gab es zwischen 1960 und 1966 nochmal ein Dreierpack hinterher. Und das waren schon, gerade bei Kindern spielen natürlich die Altersunterschiede eine relativ viel größere Rolle, als das später mit 20 oder 30 Jahren der Fall ist. Das waren schon zwei unterschiedliche Abteilungen.
Und Sie waren sozusagen der Elder Statesman von sieben Geschwistern?
Naja, Statesman schon mal gar nicht. Elder war ich nun mal, ja.
Aber da lernt man dann Überparteilichkeit gleich mit, von klein auf.
Ja, mindestens lernt man früh mindestens zwei Dinge, die mich auch ganz sicher geprägt haben, auch wenn einem das natürlich als Kind überhaupt nicht bewusst ist. Erstens, dass Menschen verschieden sind und dass sie unterschiedliche Interessen haben und dass sie die gelegentlich auch hartnäckig verfolgen und dabei nicht selten feststellen, dass sich diese Interessen wechselseitig im Wege stehen, dass man dann eine Vereinbarung braucht, wie man damit umgeht, dass man Kompromisse schließen muss, dass man auch gelegentlich aushalten muss, wenn eigene Interessen und Anliegen, die einem besonders wichtig sind, jedenfalls nicht sofort und ganz gewiss nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können.
Sehen Sie, das meinte ich mit Debatten am Abendbrotstisch. Herr Lammert, Sie stammen aus dem Ruhrpott, aus Bochum, damals ehernes Kernland der SPD. Kann man wirklich sagen, ehernes Kernland. Sie sind gleich mit 18 in die CDU eingetreten. Vor diesem Hintergrund, ehernes Kernland SPD, Familie mit sieben Kindern, Handwerkerfamilie, hätte der SPD nicht viel näher gelegen als CDU?
Naja, also bezogen auf die Bevölkerungsstruktur im Ruhrgebiet statistisch sicher ja, bezogen auf das Familienprofil eben eher nein. Handwerkerfamilie, typisches katholisches Milieu, das sprach jetzt mindestens für die andere Grundorientierung, wie der zutreffende Hinweis auf die stabilen Mehrheitsverhältnisse in der Region.
Aber ich staune ja weiter und immer noch. Also dann studiert an der linken Reform-Uni Bochum das typische linke Studienfach Soziologie. Also Sie müssen zugeben, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Ich habe mich gefragt, ob auch ein Funken Widerspruchsgeist darin liegt.
Ein Funken wohl ja, aber als Widerstandskämpfer habe ich mich auch damals nicht empfunden.
Widerspruchs, habe ich gesagt.
Ich fand die Versuchsanordnung spannend. Und habe mich als bekennender Schwarzer unter vielen Roten nicht unwohl gefühlt.
Die Versuchsanordnung, wie Sie es nennen, die ging ja noch weiter. Erstmal in den Stadtrat von Bochum, wo Sie jahrelang gemeinsam mit Ihrem Vater gesessen haben. Vater und Sohn im Stadtrat. Wie war das, besonders für den Vater?
Schwierig. Ich glaube auch, dass er noch erleichterter war als die Mehrheit meiner kommunalen Fraktionskollegen, als ich dann 1980, also gleich nach einer Legislaturperiode im Stadtrat, in den Bundestag wechselte und damit aus dem Bochumer Stadtrat ausschied. Nirgendwo war die Erleichterung über diesen Wechsel größer als in der eigenen Ratsfraktion.
Das heißt, Sie mussten in der Bundespolitik Karriere machen?
Na, ich musste natürlich nicht. Aber
die waren froh, als sie weg waren.
Ich hatte eben doch ein frühes, ausgeprägtes Interesse an Politik. Und nachdem ich den wirklichkeitsfremden Wunsch, Musik zu studieren, mit der Einsicht der Aussichtslosigkeit dieser Absicht rechtzeitig aufgegeben hatte, war dann Politik das zweite, schon in jungen Jahren gewachsene Interesse. Und das hätte jetzt auch nicht notwendigerweise in einer parlamentarischen beruflichen Laufbahn enden müssen. Es hätte genauso gut in einer akademischen Laufbahn seine Fortsetzung finden können.
Sie sind Ihrer Heimat ja sehr treu geblieben. Sie sind bis heute in Bochum. Herr Lammert, was an Ihnen ist so typisch Ruhrpott? Gibt's da was?
Ach Gott.
Vielleicht gibt's da ja auch nichts.
Es gibt überall Dinge, von denen man oft meint, gelegentlich zu Recht, manchmal aber auch eingebildet, sie seien für eine bestimmte Region typisch. Ich will es mal mit einem Vergleich sagen. Als wir 1999 von Bonn nach Berlin umgezogen sind, habe ich das als vergleichsweise sehr einfache Übung empfunden, weil die Mentalität, die ich hier in Berlin vorgefunden habe, mit der, die ich aus dem Ruhrgebiet kannte, sehr vergleichbar ist. Eine eher schnoddrige Form von Freundlichkeit, eine etwas rustikale Umgangsform, die aber ungeschnörkelt und auch im Regelfall verlässlich ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen.
Mhm. Den Fußballverein haben Sie nicht gewechselt. Das ist immer noch VfL Bochum, ne?
Also Fußballvereine werden ja erfahrungsgemäß, wenn man sie einmal für sich entdeckt hat, noch seltener aufgegeben als Kirchenbindungen.
Aber VfL Bochum, da braucht man eine große Leidensfähigkeit.
Das ist wohl wahr.
Ne? Wo stehen die gerade?
Eine größere, einzelne, ständige Herausforderung für das eigene Duldungsvermögen als
im Moment.
Eine solche Vereinsmitgliedschaft ist schwer vorstellbar. Im Augenblick steht der VfL Bochum auf einem Relegationsplatz in der zweiten Bundesliga.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gehen Sie eigentlich regelmäßig hin?
Nein. Nee? Nein, also ich bin aber auch zu den großen Zeiten nicht regelmäßig gegangen, weil meistens andere Verpflichtungen dem im Wege standen. Und ich muss einräumen, dass die Neigung, dann, wenn es technisch ging, zu gehen, mit der zunehmend lausigen Aufführung, die dann zu erwarten war,
da sind Sie dann lieber ins Konzert
sehr schnell
gegangen.
Auch wieder anderen Vorlieben gewichen ist.
Norbert Lammert, der frühere Bundestagspräsident, ist heute unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur noch bis 10. Und unser Gast Norbert Lammert hat eben noch nachgetragen, dass er selbstverständlich auch einen Vereinsschal hat vom VfL Bochum. Herr Lammert, sind Sie da länger Mitglied als in der Politik?
Ja, deutlich. Dabei? Also meine Mitgliedschaft beim VfL, also Vereinsmitgliedschaft beim VfL Bochum geht sicher auf die frühen 70er Jahre zurück, also etwa gegen Ende des Studiums. Und gelegentlich, wenn mich Journalisten gefragt haben vor Wahlterminen, ob ich nervös, besorgt, beunruhigt wegen des bevorstehenden Wahlergebnisses sei, habe ich gesagt, viel länger als im Deutschen Bundestag bin ich Mitglied beim VfL Bochum. Mich beunruhigt nichts mehr.
Und in der Politik waren Sie immerhin 37 Jahre, davon 3 Legislaturperioden als wirklich überparteilich geschätzter Bundestagspräsident. Bis 2017 waren Sie derjenige, der dafür sorgte, dass niemand zu lange redet, zu viel mit dem Handy fummelt. Selbst die Kanzlerin wurde mal gerüffelt. Herr Lammert, ein Parlamentspräsident darf nie parteilich sein. Und dass Sie das nie waren, das hat Ihnen eine Menge Komplimente eingebracht über die Parteigrenzen hinweg. Aber hat es Sie nicht ab und zu mal gejuckt, mal selber in die Debatte, in das Geschehen der Debatte einzugreifen, als es zu leiten, zu dirigieren?
Doch, es gibt natürlich Themen, und es gab sie auch während meiner Amtszeit, die mich persönlich stark interessiert haben und bei denen ich auch das Bedürfnis hatte, mich dazu zu äußern. Das kann ein deutscher Parlamentspräsident auch, im Unterschied beispielsweise zu dem britischen Speaker, mit dem wir heute Morgen begonnen haben, der ist völlig neutralisiert. Er darf sich nicht äußern, weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit. Eine Rolle, die mir vollständig fremd ist und die ich auch herzlich unattraktiv finden würde. Aber was man zu Recht von einem Parlamentspräsidenten erwarten muss, ist, dass das eine vom anderen sorgfältig unterschieden ist. Er kann nicht gleichzeitig als Parlamentspräsident und als Debattenredner auftreten. Und wenn er sich, was ich ja gelegentlich getan habe, in der Öffentlichkeit zu Themen äußert, sollte er es in einer Weise tun, die dem Umstand Rechnung trägt, dass er eben gleichzeitig in einer besonderen Rolle wahrgenommen wird.
Das Amt hatte jedenfalls jemanden gefunden, der eine besondere Begabung dafür hat. Ich glaube, das ist absolut Übereinstimmung. Aber ist das, was erzählt uns das über Sie? Also nicht das operative Geschäft zum Schwerpunkt machen, sondern immer das Parlamentarische. Ist das eine Temperamentssache? Was erzählt uns das?
Ja, ob es mag auch eine Temperamentssache sein. Jedenfalls sollte man nicht von spontanen Begeisterungen oder Empörungen so stark bestimmt sein, dass eben genau diese ausgleichende, neutrale Rolle dadurch gefährdet werden könnte. Aber im Kern, glaube ich, geht das bei mir auf Einsichten zurück, die sich schon in den letzten Schuljahren und dann in den früheren Studienjahren ergeben haben. Mich hat ein Lehrer sehr stark beeindruckt. Das ist mir hinterher noch deutlicher geworden als in den beiden Jahren, in denen wir bei ihm Politik- und Geschichtsunterricht hatten, der mir durch die Unvoreingenommenheit und zugleich Unbestechlichkeit seiner Urteilsbildung schon damals sehr imponierte und bei dem mir gewissermaßen am konkreten Beispiel deutlich wurde, dass fast alle Positionen, die halbwegs plausibel vertreten werden, anfechtbar sind, dass es zu jedem guten Argument ein ähnlich beachtliches Gegenargument gibt. Dass Auffassung, Meinung und Interessen in aller Regel legitim, aber nie wahr sind. Und dass der Gegenstand einer funktionierenden Demokratie nicht Wahrheitsfindung ist, sondern das Herbeiführen von Entscheidungen, die man braucht, für die man sich deswegen hilfsweise darauf verständigt hat, das gelten zu lassen, was eine Mehrheit entscheidet. Was wiederum dann kein Wahrheitstest ist, sondern ein Verfahren zur Feststellung der Gültigkeit einer Entscheidung, die so lange gültig bleibt, bis eine andere Mehrheit was anderes entscheidet.
Platz für Spontanität gab es im Parlament aber trotzdem jede Menge. Legendär sind Ihre ironischen Ping-Pongs mit linken Chef Gregor Gysi. Er wollte Ihnen ja immer mal eine Uhr schenken, weil er den Eindruck hatte, seine Redezeit sei immer zu knapp. Es hatte sehr, sehr viel Humor und Charme, diese kleinen Wortgefechte zwischen Ihnen und Gysi. Haben Sie diese Gysi-Spezialuhr eigentlich bekommen?
Aber ja. Also ich hatte die damalige Ankündigung natürlich längst vergessen. Als er dann einige Tage nach meinem Geburtstag sich im Büro meldete, er müsse mir was vorbeibringen. Und dann erschien er dort und brachte mir eine Standuhr mit, bei der die Zeiger links rum laufen.
Ui, geht die immer noch auf Ihre Weise? Haben Sie die noch?
Die habe ich selbstverständlich noch, ja.
Sie waren auch temperamentsähnlich. Sie waren wahrscheinlich nie einer Meinung, aber temperamentsähnlich
so
waren Sie beide
uns,
schon.
Uns verband politisch fast nichts. Aber ich glaube auch, das Verständnis von parlamentarischen Umgangsformen und wechselseitigem Respekt auch und gerade dann, wenn man diametral unterschiedlicher Auffassung ist, das hat uns erkennbar miteinander verbunden.
Weil dann wird es ja wichtig, nicht? Wenn man diametral unterschiedlicher Auffassung ist, denn wenn man einer Meinung ist, ist es ja leicht, das zu erleben. Darf ich mal ganz offen fragen, ob Sie ihn vermissen? Er sagt ja, dass er Sie vermisst. Oder hat es sofort gesagt, dass er Sie vermissen würde?
Naja, ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren schon mal Gregor Gysi zu mir kam und sagte, Herr Lammert, wenn wir beide mal aufgehört haben, dann gehen wir zusammen auf Tournee. Und ich habe ihm damals schon gesagt, da bin ich mal gespannt, wer eher von uns aufhört und ob und wie sich dann diese Tourneefrage überhaupt stellt. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich ihn vermisse, so wie ich auch die Zeit im Parlament nicht vermisse. Es war ja eine ungewöhnlich lange und vor allen Dingen in den letzten Jahren auch besonders intensive Zeit. Ich habe sehr gründlich überlegt und entschieden, sie dann auch freiwillig zu beenden. Und
dann war gut.
Die gelegentliche Sorge, es könnte da Phantomschmerzen geben, kann ich nicht bestätigen.
Es mag despektierlich klingen, Herr Lammert, aber 12 Jahre Parlamentspräsident. War Ihnen eigentlich so zwischendrin in so einer Debatte irgendwann auch mal stinklangweilig?
Aber selbstverständlich, es wäre ja auch völlig wirklichkeitsfremd zu erwarten, dass jede Debatte prickelnd, aufregend oder umgekehrt beunruhigend sein müsste.
Natürlich. Was haben Sie dann gemacht?
Na, nun sind ja glücklicherweise die Redezeiten bei uns in der Regel eher knapp als großzügig. Also wenn man mal von Regierungserklärungen absieht, bei denen sich jeder auf eine Rede einstellt, sind die anderen Beiträge schon gar nach meiner Vorstellung ja eben ausdrücklich nicht als Reden gedacht, sondern als Debattenbeiträge. Da muss man dann auch nicht nur auf die Redezeit des jeweiligen Redners achten, die allesamt ein gewissermaßen eingebautes Interesse haben, diese großzügig für sich auszulegen. Man muss auch immer sehen, ob sich und wo sich was im Auditorium, also im Parlament, tut, ob sich jemand zu einer Zwischenfrage beispielsweise zu Wort melden will. Also insofern wird es nicht wirklich öde.
Norbert Lammert ist heute zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Norbert Lammert ist unser Gast und ich habe es zu Beginn gesagt, Sie wollten mal Dirigent werden. Einmal hat's geklappt, da haben Sie die Berliner Philharmoniker dirigiert an deren Tag der offenen Tür. Das ging glatt über die Bühne, Brahms ungarischer Tanz. Wie viel daran war Ihr Verdienst, Herr Lammert?
Naja, Verdienste in dem Zusammenhang kann ich überhaupt nicht erkennen. Es war der heimliche Höhepunkt meiner Biografie, weil ein frommer, aber wirklichkeitsfremder Wunsch an der prominentesten denkbaren Stelle in der Berliner Philharmonie realisiert werden konnte. Aber ich habe bei dem großzügigen Angebot der Philharmoniker sie für die Zugabe eines Abendkonzertes am Tag der offenen Tür zu dirigieren und es dafür ja auch keinerlei Vorbereitungen bedürfe, weil ein Orchester von dieser Klasse beliebige Dirigenten ohne jede Qualifikation mühelos aushält, darauf bestanden, dass wir das entweder mit Probe oder gar nicht machen.
Mit Probe?
Und an diese Probe habe ich eine unvergessliche Erinnerung, mindestens so intensiv wie an das abendliche Konzert. Denn als wir diesen ungarischen Tanz dann zum ersten Mal durchgespielt hatten, mit ein paar für einen ungeübten Dirigenten ärgerlichen Ritter Dandi, wo einem natürlich die Schlachttechnik und jede Art der Erfahrung im Umgang mit Orchestern fehlt, habe ich dann gesagt, also das war ja nicht übel, aber richtig gut war es auch nicht. Nach meinem Geschmack war es auch schlicht zu langsam. Daraufhin sagt mir der Konzertmeister, nach meinem Geschmack auch, aber wir spielen halt das, was Sie dirigieren.
Das ist die Rache der Philharmoniker, wenn sie eine Extraprobe von Ihnen verlangen, Herr Lammert.
Ja, und dann hat denen aber offenkundig sehr imponiert, dass ich darum gebeten habe, bestimmte Teile nur dieses ungarischen Tanzes mit von mir angegebenen Taktzahlen nochmal aufzurufen. Und das war wohl jenseits ihres Vorstellungsvermögens, dass da irgend so ein hergelaufener Hobby-Musiker nicht nur eine Vorstellung von der Partitur im Allgemeinen, sondern sogar von Taktzahlen hatte.
Sie haben das ja mal sehr ernsthaft gemacht, Klavier gespielt, haben dann irgendwann auch Orgel gespielt, wobei ich meine, da wurden sie dann so, an dieses Instrument wurden sie so rangesetzt nach dem Motto, das hat doch auch Tasten, mach mal. Oder wie war das?
Ja, das war auch eine Überfallaktion unseres damaligen Religionslehrers, der für den wöchentlichen Schulgottesdienst verzweifelt nach einem Organisten suchte und mich mit der Frage überfiel, sag mal, du spielst doch Klavier, dann kannst du doch sicher auch Orgel spielen.
Oh.
So, und ähnlich gutwillig, ahnungslos und übermütig wie dann viel später die Anfrage der Berliner Philharmoniker, habe ich auch diese Frage positiv beschieden. Dann fiel der Kantor meiner Propsteigemeinde in Ohnmacht, weil er die Sorge hatte, ich würde sein kostbares Instrument zerstören. Mhm. Und dann habe ich bei dem 5 Orgelstunden bekommen, um eine Vorstellung zu haben, wie man mit einem solchen Instrument überhaupt umgeht. Und alles andere habe ich mir dann autodidaktisch erschlossen.
Zurück zum dann doch ziemlich autodidaktischen Dirigierauftritt mit den Berliner Philharmonikern. Sie sind ja wieder da gleich ganz oben angefangen bei den Orchestern. Das ist natürlich eine Gelegenheit, um die Sie hunderte Profidirigenten beneiden. Und aus so einem Orchester kommt einem auch ein gewaltiger Wumms entgegen. Hand aufs Herz, hatten Sie nicht ein bisschen weiche Knie?
Parlament ich war
kannten
selbst,
Sie ja, aber
ich war selbst überrascht, dass es jedenfalls weniger der Fall war, als gemeinhin vermutet. Ich erinnere mich gut, dass 2 Tage vor diesem Tag der offenen Tür ein normales Abonnementkonzert stattfand, wo mich in der Pause dann, ich glaube, auch ein Mitglied des Orchestervorstandes mit dem letzten Laien bekannt machte, der vor mir jemals die Berliner Philharmoniker dirigiert habe. Und das war Vico von Bülow mit seiner unvergesslichen, unüberbietbaren Performance zum, ich glaube, 125-jährigen Jubiläum der Berliner Philharmoniker. Und er sagte mir damals mit Blick auf den bevorstehenden Auftritt am kommenden Sonntag, Herr Lammert, eines sag ich Ihnen voraus, auf den letzten Metern zum Podium werden Sie weiche Knie bekommen. Und ich war selbst überrascht, vielleicht weil er es mir angekündigt hatte, dass das so jedenfalls für mich besonders ausgeprägt gar nicht der Fall war.
Herr Lammert, Sie sind der einzige Politiker, auf dessen Homepage Leselisten stehen und mitunter auch Konzert- oder Theaterrezensionen. Was meinen Sie, wären Sie ohne Ihre starke kulturelle Liebe und Ihre künstlerische Ader ein anderer Politiker geworden?
Ja, ganz sicher. Was aber auch jetzt keine besonders überraschende Auskunft ist, fast jeder hat irgendwas Biografisches oder Erfahrenes, Erlebtes, Erlerntes, Gesuchtes, was ihn in einer besonderen Weise prägt oder bestimmt. Ich habe auch für mich nie einen Zweifel daran gehabt, dass ich viel leichter auf Politik würde verzichten können als auf Kultur.
Wird das Klavier jetzt wieder mehr benutzt?
Ganz sicher, ja.
Norbert Lammert ist zu Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Norbert Lammert ist unser Gast, viele Jahre Bundestagspräsident, ein Mann der überlegten, ein Mann der sehr, sehr langen Sätze, der Schachtelsätze. Und tatsächlich kommen Sie ja immer wieder heil beim Punkt an, Herr Lammert. Viele erstaunt das ja auch. Ich habe mich oft gefragt, auch in diesem Gespräch, ob Sie auch so denken in so ganz langen Schachtelsätzen.
Eher nicht. In der Regel weiß ich, was ich sagen will, bevor ich etwas sage. Das erklärt vielleicht auch die gelegentlich monierten längeren Pausen, die es bei mir gibt. Das ist jedenfalls mehr als eine Marotte, sondern hängt genau mit diesem Bedürfnis zusammen, erst zu wissen, was man sagen will, bevor man zu reden beginnt. Aber richtig ist, mir fallen dann oft beim Reden Einwände, Ergänzungen, Zusätze ein, von denen ich meine, dass man sie doch gleichzeitig auch ganz gut unterbringen könnte. Und wie sowas funktioniert, kann man vielleicht am besten nach wie vor bei Heinrich von Kleist nachlesen in seinem berühmten Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Herr Lammert, wir haben die Pausen doch gut ausgehalten.
Wenn das für die Zuhörer auch zuträfe, wäre es umso schöner.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, weil Sie sonst nie, also in Talkshows gehen Sie sowieso nicht. Wir haben den Anspruch, ein Gespräch zu sein. Ich bedanke mich, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Alles Gute für Sie.
Ja, Ihnen auch einen schönen Tag.